Ja, da haben wir manche Fragen bekommen. Und das ist schon eine spannende Frage, wie wir den himmlischen Vater ansprechen sollten. Und ich garantiere euch, eine Antwort darauf werden wir schon bekommen. Ja, die letzten Sonntage beschäftigen wir uns, wie schon gesagt, mit den Grundlagen des christlichen Glaubens. Und wir hatten die Themen wie zuerst die Heiligung, Vergebung, Gerechtigkeit und Gottes Kindschaft. Heiligung gehört eigentlich hinter die Gotteskindschaft. Ich habe das spannend machen wollen, deshalb habe ich das als erstes Thema genommen. Aber wir werden heute merken, dass aus der Gotteskindschaft sich diese Heiligung ergibt. Die Predigt kann man übrigens auf der Homepage unserer Gemeinde finden, die über Heiligung, genauso wie alle anderen Predigten, und sich zu Hause nochmal anhören. Das Leben als Gottes Kind. Wir leben Gottes Kinder. Auf welche Weise? Wie soll sich das zeigen? Wie wird das überhaupt sichtbar? Kennen Menschen, die keine Christen sind, einen Christen als Gottes Kind erkennen? Und wenn ja, woran? Habt ihr schon lange genug gesessen? Steht bitte kurz auf zu einem Bibeltext. Ich lese aus Römer 8, die Verse 12 bis 17. Das ist der gleiche Text wie letzten Sonntag. Ich werde heute aber mich auf andere Verse konzentrieren. Dort schreibt der Apostel Paulus, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Text, für dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass dieses Wort das Wesentliche im christlichen Glauben anspricht. Herr, bitte erklärt uns das. Gib uns bitte Hinweise, die unser tägliches Leben als Christen beflügeln, begeistern, damit wir als Gottes Kinder in dieser Welt erkennbar sind. In Jesu Namen. Amen. Nimm bitte wieder Platz. Was erfahren Menschen, die Christen geworden sind? Das haben wir alles schon gehört. Wenn sie aus Gottes Gnade gezogen werden, neugeboren werden, eine Umkehr erleben, dann sind das wiedergeborene Kinder Gottes. Gott hat sie gerecht gesprochen, aus Glauben. Und alles nur deshalb, weil Jesus Christus all unsere Schuld auf sich genommen hat und dafür am Kreuz gestorben ist. Gott hat aber sein Werk in uns damit noch nicht beendet. Und es wäre verheerend, wenn einer denken würde, damit hat sich's erledigt. Sondern er möchte gerne, dass wir als seine Kinder leben. Diejenigen, denen vergeben wurde, die gerechtfertigt sind, die zu Gottes Kinder gemacht wurden, die als Kinder von Gott adoptiert wurden. Letztes Mal haben wir gesagt, Gottes Kind ist ein Mensch, der durch den Heiligen Geist geleitet wird. Und der Heilige Geist hilft Gottes Kindern, sein Wort zu begreifen und auch umzusetzen. Und wir sind deshalb Kinder, weil wir von Gott adoptiert wurden. Das liegt nicht in unserer Natur. Durch die Geburt als Mensch sind wir noch keine Kinder Gottes. Wir sind Gottes Schöpfung. Wir sind Menschen. Und wenn wir heute uns auf die Verse 15 bis 17 aus diesem Text konzentrieren, dann werden hier drei Aspekte beschrieben, in denen wir den Status der Kinder Gottes erkennen und was sich aus diesem Status ergibt. Drei Fragen. Wie ist unsere Beziehung zum himmlischen Vater? Wie manifestiert sich unsere Gotteskindschaft? Und was wurde uns als Gotteskindern versprochen? Alleine in diesem Text. Das erste, wie ist unsere Beziehung zum himmlischen Vater? Da haben wir den Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Das haben wir letztes Mal schon besprochen. Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Dieser erste Aspekt hier von heute ist, im Geist der Sohnschaft rufen Kinder Gottes Abba, Vater. Und dafür gibt es wieder einen griechischen Ausdruck. Eigentlich sind das zwei Worte aus zwei Sprachen. Abba, ho, pater. Das kommt im Neuen Testament dreimal vor. Einmal sagt das Jesus selbst, einmal hier im Römerbrief und einmal im Galaterbrief Kapitel 4. Werden wir später nochmal sehen. Was bedeutet das? Für Vater steht hier ein aramäisches, steht hier ein griechisches Wort und für Abba ein aramäisches. Dieser Ausdruck Abba hat eine ganz, ganz große emotionale Note. Und ich denke, eine Distanz zu Gott, die es in vielen Religionen gibt, haben wir vielleicht selbst kennengelernt. Was Christus verändert hat, als er auf diese Erde kam, ist, er hat Gott aus der Ferne in die Nähe gebracht für diejenigen, die an ihn glauben. Eine persönliche Beziehung zu Gott ohne Vermittler, ohne irgendwelche Priester, ohne irgendwelche, wie auch immer, sich nennende Menschen, sondern ganz, ganz direkt. Zur Zeit Jesu redeten die Kinder ihre Väter, so wie wir heute, in ihrer Sprache aber, Papa oder Vati oder wie auch immer, oder Papi. Und das sagten sie einfach, weil ihre Beziehung zu ihren Vätern so nah war. Und sie sprachen oft diese Worte so liebevoll aus. Vielleicht haben manche Eltern das auch so erlebt oder erleben es bis heute, dann ist es schön so. Gibt es auch andere Fälle, wo weder ein Kind das so sagen kann zu eigenem Vater, noch der Vater das hört. Darum geht es hier in diesem Text, wie wir Gott, den Vater, ansprechen können. Also es geht hier nicht darum, dass wir diesen Begriff Abba oder Papa hier verwenden sollen, sondern es geht vielmehr darum, dass was wir in unserem Innersten fühlen, dem himmlischen Vater gegenüber, dass wir diese Nähe zum himmlischen Vater fühlen. Das ist der Schwerpunkt hier und wir werden der Sache noch mehr auf den Grund gehen gleich. Diese Verniedlichung des Begriffs Vater sagt an sich noch nicht viel aus. Denn so eine Verniedlichung kann jeder sagen. Papi, Vater und so weiter und so fort. Das finden wir in vielen Gebeten und auch Liedern. Ich bin früher als junger Mensch auf Pilgerschaften gegangen. In der katholischen Kirche sind wir hunderte von Kilometern zu Fuß gegangen und wir haben das Lied Abba Vater gesungen zum Erbrechen. Ich konnte es nicht mehr hören. Die Frage war, was stand dahinter bei jedem, der es gesungen hat? Und die Frage könnte man durchaus stellen einem Menschen, der das so ruft oder singt. Steht dahinter deine innige Beziehung zum himmlischen Vater oder ist das so ein Geplapper nur, was Jesus beim Gebet abgelehnt hat. Viel Geplappere und nichts dahinter. Die Frage ist, ob der Heilige Geist in einem Menschen wirkt und diese Nähe in einem Menschen, die Nähe zum himmlischen Vater bewirkt. Es geht also nicht nur um das Aussprechen dieses Wortes, sondern es geht um unsere Position Gott gegenüber. Seit Christus hat sich diese Position für diejenigen, die an Jesus glauben, grundlegend verändert, aus der weiten Distanz zu Gott, kam die Nähe. Und die hat Jesus immer wieder beschrieben und das beschreibt uns das Neue Testament. Wir sind Gottes Kinder, die mit dieser inneren Einstellung zum himmlischen Vater beten können, aber Vater. Diese beiden Worte, das Griechische und das Aramäische, setzt hier Paulus zusammen. Ich habe mich gefragt, warum tut er das? Mir sind zwei Gründe eingefallen. Diese zweisprachige Zusammensetzung könnte zum Beispiel der Welt zeigen, dass der himmlische Vater, der allmächtige Gott, nicht nur der Vater des jüdischen Volkes ist, also der Juden. Er ist Vater auch anderen Nationen. Er ist Vater für Menschen, die auserwählt wurden von ihm und die vielleicht andere Sprache benutzen. Er ist Vater für Christen, die früher Heiden waren. Also das heißt für die Deutschen, für die Polen, für die Ukrainer und für wen auch immer. Aus Heiden sind Christen geworden. Heute ist Gott auch unser Vater durch den Glauben an Jesus Christus. Und das Zweite, diese emotionale Note des Wortes Abba macht uns deutlich, dass damals, als wir noch im Geist der Knechtschaft gelebt haben, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, war für uns Gott wirklich eine strenge, entfernte, eine fremde Person, vor der wir vielleicht Angst hatten. War das auch bei euch so? Bei mir war das so. Kann ich mich wie heute daran erinnern. Ich hatte öfter Angst vor Gott und es gab genug Leute, Lehrer, die mir auch Angst eingejagt haben. Auch meine eigenen Eltern. Das war mit einer der Möglichkeiten, mich mit etwas zu bedrohen, wenn ich da in der Schule nicht gut war oder nicht brav und so weiter. Alleine dass dieser Begriff Gott sieht alles, da war schon läuteten alle Glocken bei mir. Ja, aber als uns Gott in seiner Gnade durch den Glauben an Jesus Christus errettet hat, haben wir diesen Geist der Sohnschaft oder Gottes Kindschaft bekommen. In diesem Moment ist für uns diese unbekannte, weit entfernte, furchterregende Gott zum Vater geworden. In diesem Moment müsste sich unsere Einstellung zu Gott verändert haben. Wir wurden seine Kinder, wir wurden in seine Familie adoptiert. Wie wir das gehört haben, auf einmal sind alle anderen, die an Jesus Christus glauben, Brüder und Schwestern. Selbst wenn das meine eigenen Eltern sind. Dieser Begriff zeigt die Veränderung unserer Beziehung zu Gott. Und das alles im Rahmen nicht des Alten, sondern des Neuen Bundes. Das ist das Besondere am Neuen Bund. Aber, Vater. Wichtig ist hier der Vers aus Galater 4,6. Er hilft uns nämlich zu verstehen, wie wir Gott ansprechen sollen. Da lesen wir: Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Hier sollen wir auf ein Detail achten, nämlich, wer ruft hier aber Vater? Wer ruft hier? Der Geist, nicht der Mensch. Der Geist ruft aber Vater. Und das ist hier ganz wichtig. Der Geist seines Sohnes, der Geist Jesu Christi, der uns von unserer Gotteskindschaft von innen her immer wieder überzeugt oder uns daran erinnert, ruft in unserem Innersten, aber Vater. Das heißt, er stellt unseren Fokus wieder um. Von da, wo wir vielleicht immer wieder abrücken zu dem fernen Gott, vor dem wir Angst haben, dass wir uns wieder auf einen Gott, der uns liebt, der unser Vater ist, dass wir uns wieder Gott so zuwenden. Das tut der Heilige Geist in uns. Also nicht du sollst beten, aber Vati Papi, sondern, und das mit deinem Mund tun, sondern der Heilige Geist, der Geist des Sohnes Gottes soll rufen. Und wenn, als Jesus seine Jünger zu beten gelehrt hat, was hat er zu ihnen gesagt? Herr, lehre uns beten. Was sagte Jesus? Wenn ihr betet, dann betet Vater unser im Himmel. Vater unser im Himmel. Und das mit dem Mund. Der Heilige Geist, der in uns ist, bekennt sich zu meiner und zu deiner innigen Beziehung zum Vater im Himmel. in Klammer, wenn einer doch dann betet irgendwo bei sich in seinem Kämmerlein, Papi, Vater, ist nicht schlimm, wollte ich euch sagen. Aber das ist nicht die Aussage der Bibel. Darum geht es nicht. Es geht darum, was wir da drinnen fühlen, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Nun, wir haben was zum Gebet gehört. Was bedeutet dieses Aber, Vater? Aber es geht hier noch weiter. Denn wir lesen im Vers 16 lesen wir, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Auch das finde ich hochspannend. Eine andere Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung, gibt das so wieder, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist bezeugt es uns. Das heißt, der Geist überzeugt uns selbst immer wieder davon, dass wir Gottes Kinder sind. Wir merken, wie vergesslich sind Gottes Kinder. Das war schon im Alten Testament so. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ganz genau. Und hier der Geist Gottes erinnert uns daran. Er bezeugt selbst in uns, in unserem Innersten. Vielleicht, wenn wir daran glauben, bin ich Gottes Kind, bin ich nicht. Er bezeugt es selbst in unserem Innersten. Auch hier haben wir ein schönes Wort, nämlich Symmatyrai. Das bedeutet auch überzeugen, bezeugen, Zeugnis geben, etwas bestätigen. Und da könnten wir zurück zu der griechischen Kultur gehen. Denn das steht alles in dem Zusammenhang der göttlichen Adoption, der Gotteskindschaft. Damals in Griechenland oder in diesem griechischen Kulturkreis, um die Eignung einer Person oder eines Ehepaares zu bestätigen, dass sie ein Kind oder dass sie dazu in der Lage sind, ein Kind zu adoptieren oder dessen würdig sind, brauchte man mindestens 7 angesehene und glaubwürdige Zeugen. Und wenn sie es bestätigt haben, durfte so jemand ein Kind adoptieren. Ja, die Zuverlässigkeit und die Adoption der Adoptierenden mussten bezeugt werden. Wenn wir das auf die geistliche Ebene übertragen und auf diesen Vers noch einmal schauen, auf die geistliche Adoption, wer bestätigt hier unsere Eignung, unsere Adoption als Gottes Kinder? Wer ist der Zeuge? Der Geist. Damit ist der Geist Gottes, der Heilige Geist gemeint. Er bestätigt das. Er bezeugt das. Er gibt Zeugnis dazu. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wie tut er das? Wie bezeugt er, dass wir Gottes Kinder sind? Können wir das irgendwie merken? Wisst ihr, heutzutage, das war schon lange so, wurde oder wird manchmal vermittelt, dass Gott es bezeugt oder bestätigt anhand von irgendwelchen mystischen oder charismatischen Erfahrungen, durch irgendeine innere Stimme, durch irgendeine private Offenbarung. Ja, solche Meinungen sind bis heute weltweit verbreitet. Sie sind weniger als noch vor 20, 30 Jahren. Es gibt Bücher darüber von Autoren, die meinen, biblisch fundiert zu schreiben. Manche behaupten zum Beispiel, das habe ich selber als Jugendlicher erlebt, erst wenn wir in besonderen Sprachen beten, sind wir Gottes Kinder. Mir wurde das richtig, richtig vorgeworfen. Ich wurde fast aus einem Gebetskreis ausgeschlossen, weil ich nicht in Sprachen beten konnte. Und für die hieß es, ich bin kein Kind Gottes. Ich gehöre noch nicht dazu. Es hat mich sehr verletzt. Und bis heute, nehme ich das den Leuten übel. Also ich habe denen zwar vergeben, aber ich finde es falsch, was sie gemacht haben. Das steht nirgendwo in der Bibel. Solche Thesen, solche Behauptungen haben keine biblische Grundlage. Das sind reinste Irrlehren, nichts anderes. Und sie bringen nur Unruhe in Herzen von Gottes Kindern. So wie damals bei mir. Ich habe mich manchmal gefragt, na, wie ist es denn mit mir? Kann ich überhaupt beten, wenn ich nicht in Sprachen bete? Kann ich mit meinen eigenen Worten beten oder mit den Worten der Bibel, der Psalmen oder irgendwelche vorgefertigten Gebete? Zählen die denn nicht mehr? Natürlich zählen die. Natürlich zählen die. Ja, wir brauchen keine mystischen oder charismatischen Erfahrungen, damit wir Gottes Kinder sind. Der Geist selbst bezeugt es zusammen mit unserem Geist, mit dieser inneren Gewissheit. Auch Heilsgewissheit, Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind es. Und das ist die Hauptsache. Und wir kennen schon den Spruch, Hauptsache ist, dass die Hauptsache Hauptsache bleibt. Und das ist es hier. Wie zeugt also der Geist zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind? Wie lehrt die Bibel das Ganze? Welche Form hat dieses Zeugnis? Ist es irgendwie fassbar? Können wir es erkennen? Ja. Da haben wir was dazu. Nämlich in Galater 5, die Verse 22 bis 23. Dort schreibt der Apostel Paulus, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, das heißt Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmütigkeit, Sanftheit und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Die Bibel lehrt uns also, dass der Beweis, dass das Zeugnis für unsere Aufnahme in Gottes Familie, für unsere Gotteskindschaft Eigenschaften sind, die uns vorhanden sind oder sichtbar aufgrund des Wirkens des Heiligen Geistes in uns. Das sind handfeste Beweise. Solltet ihr einen Menschen treffen, der von sich selbst behauptet, er wäre ein Christ, und du findest nichts davon bei ihm, das ist kritisch. Sehr kritisch. Die Frucht des Geistes aufgrund des Wirkens des Heiligen Geistes. Also hier ist keine Rede von Mystizismus, von irgendwelchen geheimen Offenbarungen, von irgendeinem Fallen nach hinten im Heiligen Geist und Schreien und was auch immer. Nein. So wie unsere Berufung, so wie unsere Errettung, so wie unsere Rechtfertigung nicht aufgrund äußerer Einwirkung gekommen ist, sondern allein durch Gottes Gnade. Auch unsere Umkehr und Neugeburt. So ist es auch mit dieser Bezeugung, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes bezeugt in uns zusammen mit unserem Geist. Und es zeigt sich nach außen durch die Art und Weise, wie wir leben. Auch durch unsere Charaktereigenschaften, die sich durchaus verändern. Vielleicht hatten wir vorher das Gegenteil von einem von diesen Facetten der Frucht des Heiligen Geistes gelebt. Statt sanftmütig zu sein, hart, zornig, ungeduldig, unfreundlich, bös, immer grissgrimmig und immer auf Krawall gebürstet. Ja, und dann ist einer Gottes Kind geworden und er fing es an, sich zu verändern. Bei dem einen kam das wirklich wie von Nacht zum Tag, von Schwarz auf Weiß, bei dem anderen so nach und nach. Aber das wurde immer mehr sichtbar. Und vielleicht haben deine Freunde zu dir gesagt oder deine Arbeitskollegen, was ist los mit dir? Ich kann dich nicht wiedererkennen. Das ist ein Kompliment, übrigens. Wenn Menschen zu einem Christen sagen, er hat sich so verändert, dass er nicht wiedererkennbar ist. Wir haben unser Verhalten oder es wurde unser Verhalten verändert durch dieses Wirken und Zeugen in uns des Heiligen Geistes. Und je mehr wir von diesen Facetten in uns haben, der Frucht des Heiligen Geistes, umso besser. Der Beweis Gottes Kindschaft ist die Wirkung des Heiligen Geistes in uns und seine Frucht mit all ihren Facetten. Manchmal ist mehr vielleicht die eine Facette sichtbar, manchmal die andere und das verändert sich manchmal, ja? Manches kommt eher im Hintergrund. In manche Situationen ist eher Geduld gefragt. in einer anderen Freundlichkeit. Aber gerade da, dass der, sollen wir dem Heiligen Geist vertrauen, dass er von unserer Gotteskindschaft in uns zeugt, dass er uns die richtige Verhaltensweise schenkt in diesem Moment, dass wir das, dass das abgerufen wird. Also diese Eigenschaften sollen nicht Früchte oder nicht Ergebnisse einer mühsamen Arbeit an unserem Charakter sein, nicht Resultate eines Persönlichkeitstrainings. Dazu brauchen wir kein Christ zu sein. Und auch nicht Folgen von zig psychotherapeutischen Sitzungen oder von Gesprächen mit einem Coach. Nein, die Bibel sagt, das ist die Frucht des Heiligen Geistes, dem wir vertrauen. Restlos. Nicht die Frucht, reine Frucht und alleine unsere Arbeit. Ja, ich erwähne das immer wieder, aber ich habe das immer wieder als Kind und Jugendlicher erlebt. Du musst jetzt daran arbeiten und daran arbeiten. Diese Woche solltet ihr, im Religionsunterricht wurde gesagt, an eurer Geduld arbeiten und aufschreiben, wo ihr geduldig gewesen seid. Und nächste Woche mussten wir im Heft zeigen, in welchen Situationen das war. Und dann war was anderes wieder dran. Da haben wir das wieder vergessen. Ja? Also so richtig funktioniert hat es nicht. Ähnlich ist auch bei Zeugen Jehovas und bei anderen Religionen. Die Frucht des Heiligen Geistes mit all den Facetten sind Beweise dafür, dass er das in uns hervorbringt. Und dann bezeugt der Geist selbst zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Beweis für Gottes Kindschaft ist zum einen die Erkenntnis des Wortes Gottes, hatten wir letztes Mal gehabt, das Leben gemäß dem Evangelium, Gehorsam Gottes Wort und diese Frucht des Heiligen Geistes. Und das Letztere zeigt sich auch in unserem Verhalten, auch in der Veränderung unseres Charakters, in der Umgestaltung unseres Lebens. Und zum Schluss und kurz, weil ich da mehr davon werde in der Bibelstunde erzählen, das sind zu viele Bibeltexte, die ich jetzt bemühen müsste, was wurde uns als Gottes Kinder noch versprochen? Wir sind Gottes Kinder, wir wissen, der Heilige Geist wirkt in uns, zeigt sich, wir wissen auch, worum es geht im Gebet, was bedeutet diese innige Beziehung zum himmlischen Vater. Aber wir lesen in Vers 17 noch was Interessantes. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Nach diesem Text, nicht nur nach diesem, sind Gottes Kinder Erben. Ist jemand von euch schon so richtig spürbar Erbe geworden? Was geerbt? Naja, sage ich mal, ab 10.000 Euro. Ja, du, ja, schon welche, ja. Ist schön für euch, ja. Hier steht wieder ein schönes griechisches Wort für Erbschaft oder Erbe oder Erbgut. Kleronomoi. Erbe. Das ist, wenn jemand ihm zustehendes Eigentum bekommt, weil er bei seinen Eltern was haben und er vererbt irgendwann. Ich bin der Ausnahme, ich habe gar nichts gekriegt. Wir waren vier ich bin leer ausgegangen. Manche Gründe dazu liegen auf der Hand. An dieser Stelle merken wir die Ehre und auch die Rechte, die Gotteskindschaft mit sich bringt. Und zwar, Gottes Kindern wird hier versprochen, dass sie Erben oder Miterben Erben von Christus sind. Da muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen. Vergebung, das war erstmal die Annullierung dessen, was wir so an unserem Kerbholz hatten, an Sünden, an Schuld. Das hat uns alles Gott vergeben. Wir sind Gottes Zorn dadurch entkommen. Rechtfertigung, da wurde uns Gottes Gerechtigkeit zugeschrieben. Wir wurden zu seinen Kindern erklärt, adoptiert. Aber das bedeutet auch, dass wir ein Recht zum Erben von göttlichen Verheißungen, göttlichen Verheißungen haben, von denen die Bibel spricht. Und das finde ich wunderbar. Wir sind Erben von göttlichen Verheißungen. Und die Bibel ist wirklich voll davon. Erben Gottes und Miterben von Christus. Und das ist keine gewöhnliche Erbschaft. Das sind nicht nur 10.000 Euro auf dem Konto. Oder 100. Oder ein Auto. Oder ein Haus. Oder ein schickes Boot. Was auch immer. Nein. Hier handelt es sich um Gottes Erbschaft. Was verspricht uns denn Gott? Und einige Verse in der Bibel, im Neuen Testament, die das gleiche Wort Kleronomoi beinhalten, könnte ich euch hier auf Anhieb nennen. Mindestens 10. Ich werde heute euch nur 2, vielleicht 3 nennen. Im Matthäusevangelium lesen wir zum Beispiel: Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegneter meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von der Gründung der Welt an. Wir erben das Reich Gottes, das Gott für die von ihm Auserwählten bereitet hat, noch bevor die Welt entstand. Ist das wenig? Nein, das ist viel. Ich habe hier gedacht, dass die Decke wird einstürzen, aber da sind wir weit davon entfernt. Dann nehmen wir ein anderes Wort, vielleicht wird es dann noch deutlicher. Galater 3, 29. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung. Gottes Wort sagt hier, wenn wir den Geist der Kindschaft haben, dann sind wir Nachkommen Abrahams, des Vaters aller Gläubigen. Und wenn es so ist, dann erben wir alles, was Gott auch Abraham verheißen hat. Das ist auch unglaublich, da müsste man auch dem noch in Details nachgehen. Noch ein Wort aus dem Epheserbrief und damit beende ich diese Bibelstellen. Kommt zur Bibelstunde, da sind spannende Bibelstellen. Das wird wirklich eine Freude sein, es zu lesen. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit? Unterpfand, was ist das? Das ist nicht so ganz neudeutsch. Anzahlung, richtig. Eine gewisse Sicherheit. Aber das ist noch nicht das Ganze. Das ist nur so ein Teil davon, damit wir auf den Geschmack kommen, was da noch hinterher nachgeschoben wird. Christus ist der Unterpfand unseres Erbes, die Anzahlung zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, wir sind jetzt sein Eigentum, aber das wird uns noch viel, viel klarer später. Und wenn wir bei Gott sind, dann werden wir es begreifen, was es bedeutet, Gottes Eigentum zu sein und seine Kinder zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn wir uns dieses Erbes schon heute bewusst sind, dann entwickelt sich in uns eine Haltung des Lobes zu Gottes Herrlichkeit. Dann wird diese Herrlichkeit schon jetzt nicht einen Schatten werfen, sondern ein Licht auf unser Leben. Und das macht unser Leben auch nicht einfacher vielleicht, aber noch mehr mit Gott verbunden. Und es wird vieles in einem anderen Licht gesehen, das von dieser Herrlichkeit Gottes kommt. Die Rolle des Heiligen Geistes bei unserer Erlösung und bei unserer Erbschaft ist hier ganz, ganz wichtig. Die Kinder Gottes sind nicht nur berufen, um in einen Zustand zu kommen, und das wird dann eingefroren, eingemeißelt in Steine. Nein, zu einem Leben als Gottes Kinder. Der Heilige Geist bekennt in uns unsere innige Beziehung zum Vater im Himmel. Aber Vater, ganz persönlich, ganz nah, durch seine Frucht in uns bezeugt Gottes Geist unsere Kindschaft. mit all diesen neun Facetten, die da genannt werden. Und als Gotteskinder sind wir auch Erben Gottes. Wenn das nicht viel ist, ich wünsche uns, dass unsere Freude darüber immer größer wird. Ich möchte beten, dazu stehen wir auf und im Anschluss daran singen wir das schon vorher angesagte Kind, unser Vater in dem Himmel. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir haben heute auch wieder gemerkt, wie reichhaltig dein Wort ist. Und wie belebend, selbst für diejenigen, die Gotteskinder sind, aber sich dessen nicht bewusst sind, was es bedeutet, für sie Gotteskind zu sein. Herr, danke für Ermutigung. Danke für Ermahnung. Aber ich danke dir auch, Herr, dafür, dass du uns durch dein Wort immer mehr in diese vertrauensvolle Beziehung zu dir bringst. Herr, schenke, dass es nicht weniger, sondern mehr wird. Schenke, Herr, auch, dass wir aus unserem Innersten durch all das, was wir tun, lassen, sagen und fühlen, dich anbeten. Und dass wir ein Zeugnis sind durch all die Charaktereigenschaften, die an uns erkennbar sind. Und dass man uns an dem erkennt, wie wir auftreten als Gottes Kinder. Und dass wir dadurch dir auch die Ehre geben. Du bist unser himmlischer Vater. Amen.